Micro Europa.
Sounds
moderno,
fiche,
terrific.
Micro Europa.
Sounds
comme moi,
comme eu,
like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Radio Micro Europa. Mein Name ist Andrea Fritsche und ich freue mich, euch heute am letzten Sonntag im Juni interessante Beiträge zum Thema Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit vorstellen zu dürfen. Seid gespannt, zum Beispiel auf einen Erfahrungsbericht aus Jordanien, auf einen Beitrag über die Organisation Studieren ohne Grenzen und auf ein Interview. Lukas Schuld im Gespräch mit Hertha Deuplag-Mehlin. Das war It's a Musical mit The Nap und ihr hört Radio Micro Europa. Heute Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit. Dabei geht es vor allem ums Geld und um Spenden. Wie stehen eigentlich die Tübingerinnen und Tübinger zu diesem Thema? Unsere Reporterin Esra Atac hat nachgefragt. Haben Sie schon mal gespendet?
Ja, das war Viva con Aqua. Das ist eine Organisation, die für Wasser und Brunnen in der dritten Welt sammelt.
Also ja, ich habe für ein Gesundheitsprojekt gespendet und in dem Projekt wurden Menschen geholfen, die an Katarakt erkrankt sind.
Entwicklungsprojekt, kann ich mich nicht erinnern, ne?
Einmal für Hilfsprojekte in Haiti habe ich mal gespendet und so spende ich, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so, aber zum WWF monatlich.
Ja, ich glaube schon. Und zwar war das für christliche Fachkräfte international. Ich finde, man muss jedes Projekt anschauen. Also es gibt ja Projekte, die dann nur kurzfristig helfen und längerfristig mehr kaputt machen, als es was bringt.
Also wenn man einen direkten Bezug zu dem Projekt hat, finde ich das eigentlich gut. An große Organisationen spende ich nie. Da habe ich zu wenig Vertrauen, dass das Geld richtig ankommt.
Doch, also ich denke, das ist eine gute Sache und sollte eigentlich auch jeder machen.
Viele Tübinger haben also schon mal gespendet. Wichtig ist ihm dabei vor allem, dass das Geld auch wirklich ankommt. Spenden ist ein zentraler Bestandteil von Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit. Und so auch von unserer heutigen Sendung. Aber wie funktioniert das eigentlich und kommt wirklich jeder Cent an? Mikroeuropa-Reporterin Leonie Maschke hat sich beim Deutschen Institut für Ärztliche Mission, besser bekannt unter der Abkürzung DIFAM, über den Ablauf einer Spende informiert.
Jeder von uns hat es schon einmal getan. Gespendet. Ein paar Euro an den Straßenmusiker, der zu klein gewordene Pulli für die Kleidersammlung, eine größere Summe zu Weihnachten an eine gemeinnützige Organisation. Allein 2011 haben die Deutschen über 4 Milliarden Euro gegeben, meist für humanitäre Zwecke. Doch warum spenden wir? Dr. Gisela Schneider, Direktorin der Tübinger NGO DIFAM, sieht das so.
Ich glaube, dass es uns gerade hier in Deutschland sehr gut geht. Wir leben in einer Gesellschaft, wo wir die allermeisten wenigstens alles haben, was sie brauchen. Und ich denke, Spenden ist eine Art und Weise, wie man teilen kann, etwas von dem Reichtum, von den Gaben geben kann, die man selber hat, damit es anderen auch besser geht. Also ein gewisses Solidaritätsprinzip, ein soziales Prinzip, dass man für andere einsteht, wenn sie in Not geraten und ihnen beisteht. Und da ist Spenden eine Möglichkeit dazu.
Doch bei aller Spendenfreudigkeit, ein Rest Unsicherheit bleibt immer bestehen. Was passiert mit meinem Geld? Kommt es auch dort an, wo es ankommen soll? Gisela Schneider betont, dass man bei bestimmten Aussagen mancher Organisationen stutzig werden sollte.
Immer wieder mal wird das deutlich, wenn Leute sagen, wenn er uns spendet, dann kommt 100% der Spende sozusagen bei dem Hilfsbedürftigen an. Das ist eigentlich de facto gar nicht möglich.
Um Spendengelder zu sammeln, brauchen die Organisationen Werbung, Personal und Menschen vor Ort, die die jeweiligen Hilfsprojekte unterstützen. Die Kosten hierzu müssen sie mit den Spenden finanzieren. Wie transparent, zweckgerichtet und sparsam diese Gelder verbraucht werden, überprüft beispielsweise das Deutsche Institut für Soziale Fragen, DZI, denn eine Spende zum Nulltarif gibt es nicht. Mehr als 30% der Spenden dürfen allerdings nicht für Verwaltungskosten aufgewendet werden. Entscheidend ist die Aufklärung gegenüber dem Spender.
Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man das richtig darstellt, dass man den Spendern deutlich macht, ja, ein Teil deiner Spende wird für den Verwaltungsprozess gebraucht, aber damit stelle ich sicher, dass es ein gutes Projekt ist, dass es den Menschen vor Ort wirklich hilft und dass es vor Ort auch nicht missbraucht wird.
Seriöse Organisationen legen ihren Spendenprozess offen dar, sodass man nachvollziehen kann, wohin das Geld fließt. Manchmal kann aber auch schon die Art der Spende Aufschluss geben. Sachspenden sind beispielsweise für Organisationen mit sehr viel Aufwand und Kosten verbunden, wie Barbara Matengu von der Arzneimittelhilfe des DIFAM berichtet.
Wir müssen erst einen passenden Partner finden. Wir müssen den ganzen Versand, die Fracht, die Einfuhrbedingungen bei dem Partnerland berücksichtigen. Und das kann unter Umständen sehr aufwendig sein, es sei denn, es ist auf Anfrage und dem Bedarf entsprechend.
Geldspenden können die Hilfsorganisationen flexibler und effektiver einsetzen als Sachspenden. Spendenwilligen klarzumachen, dass eine gut gemeinte Kleider- oder Medikamentenspende nicht immer den Benefit bringt, den man sich erhofft, funktioniert nicht immer.
Manchmal ist es sehr einfach, auch den Leuten zu vermitteln, dass es keinen Sinn macht und manchmal eben gar nicht. Zum Beispiel bei Medikamenten, wo die Leute einfach ganz klar sagen, aber es hat einen hohen Wert und das sind ganz tolle Medikamente und es einfach nicht verstehen können oder wollen, dass das keinen Sinn macht. Und dann steht irgendwann trotzdem die Tasche vor der Tür.
Bevor man spendet, sollte man sich also gut informieren, welche Art von Spenden gebraucht werden und über die Strukturen innerhalb der Organisation. So kann man mit einem guten Gefühl Menschen unterstützen, denen es vielleicht schlechter geht als einem selbst.
Leonie Maschke über die Tübinger Organisation DIFAM, was so viel heißt wie Deutsches Institut für Ärztliche Mission. Dass aber keine Missverständnisse aufkommen, DIFAM leistet keine Missionsarbeit.
Yeah.
Don Warner mit You Left the Water Running. Ihr hört Mikro Europa mit Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit. Wir haben uns nun einiges über das Geld angehört. Zur internationalen Entwicklung und Zusammenarbeit gehört aber vor allem auch die Hilfe vor Ort. Und das leisten engagierte Menschen. Christina Rundl studiert Ressourcenmanagement Wasser in Rottenburg und war mehrere Wochen im afrikanischen Malawi unterwegs. Ein Beitrag von Romina Ruß.
Es fing dann damit an, dass wir erstmal so ein bisschen das Alltagsleben mitgekriegt haben. Morgens um 6 aufstehen, Wasser holen gehen, kochen, Feuerholz holen und machen. Und ja, es war auf jeden Fall erstmal alles total neu. Und ja, die Eindrücke waren einfach richtig bombastisch. Also man musste sich wirklich richtig einleben erstmal.
Doch nach dem ersten Kulturschock suchen die Neuankömmlinge schnell den Kontakt zu den Einwohnern in dem malawischen Dorf. Vor allem der Austausch untereinander hat hier einen hohen Stellenwert. Kleinere und größere Projekte werden gestartet, wobei sich jeder gegenseitig unterstützt.
Dann nach und nach haben wir einige Aktionen gestartet, dann auch wieder eine Gruppe, also sei es ein Spielenachmittag oder dass man zusammen an der Schule mithilft, also quasi beim Aufbau von der Schule. Die Begegnung stand im Vordergrund und der Austausch mit den Leuten.
Auch wenn dies nicht auf Anhieb geklappt hat.
Zum Teil hatten die Kinder am Anfang sogar noch ein bisschen Angst vor uns, da sie nicht so oft Weiße sehen. Und ansonsten war aber am Anfang eher Zurückhaltung angesagt und erst mit der Zeit waren sie dann sehr zutraulich und ja, es war dann auch echt schön.
Trotz der schönen Zeit war die Situation vor Ort für Christina Rundl auch ungewohnt. Das Dorf, in dem Christina wohnte, war sehr arm, es gab kein fließendes Wasser und auch keinen Strom. Abgesehen von der fehlenden Infrastruktur gibt es noch weitere Schwierigkeiten.
Ansonsten muss man sagen, gibt es ein größeres Alkoholproblem oder gab es zumindest in dem Dorf, in dem wir waren, in Sambasi. Dadurch, dass die Ernte wirklich nur in 4 Monaten stattfindet, also haben die Leute nicht unbedingt so viel zu tun während der Trockenzeit. Und viele Männer flüchten sich dann halt doch irgendwie in den Alkohol.
Christina konnte viele Eindrücke aus erster Hand gewinnen und sieht an vielen Stellen noch Verbesserungsvorschläge.
Gerade in Malawi wäre es mal wichtig, die Infrastruktur einfach richtig aufzubauen. Also gerade von der Elektrizität her, weiter geht's mit der Wasserversorgung natürlich. Also man muss sagen, die Brunnen, die dort vor Ort gebaut wurden, sind auf jeden Fall richtig gut. Also früher haben sie das Wasser noch aus den Oberflächengewässern quasi entnommen und dass es verdreckt war, ist ja irgendwie auch klar und dass man sich da eher Krankheiten einfängt.
Romina Ruß über die Rottenburger Studentin Christina Rundl, die im afrikanischen Malawi Entwicklungshilfe geleistet hat. Yeah, I met a woman called Mrs. Jane. She said she could shake the thing out of shape. Shake that thing. I need shake my baby. Shake that thing. Das war Lightnin' Hopkins mit dem Blues Shake That Thing, live vom Newport Jazz and Blues Festival 1960. Wer kennt sie nicht? An gefühlt jeder Straßenecke werben Plakate mit unterernährten Kindern oder armen Menschen um den Inhalt unserer Portemonnaies. Alle wollen sie unsere Spenden. Bei dieser Fülle an Hilfsorganisationen verliert man leicht den Überblick. Humanity ist eine studentische Initiative mit derzeit 3 Standorten in Deutschland. Sarah Jola und Michael Ost engagieren sich seit ca. 2 Jahren am Standort Tübingen. Unsere Mikro-Europa-Reporterin Anna Syrek hat mit den Medizinstudenten über ihre Arbeit gesprochen.
Sei es nur ein Lächeln und ein Dankeschön oder ein Essen, egal. Es gibt so viel, was man auf die Art und Weise in kleinem Stil den Menschen geben kann, auch wenn man keine großen Taten bewegen kann. Aber ich denke, schon allein die kleinen Dinge sind ganz, ganz viel wert.
Die Tübinger Humanity-Gruppe besteht aus 15 bis 20 Aktiven und 5 bis 10 Ehemaligen, die sich projektbezogen engagieren. Die Projekte lassen sich unter dem Begriff globale Gerechtigkeit zusammenfassen und erstrecken sich von humanitären bis zu entwicklungspolitischen Maßnahmen. Eines davon ist CHIP, Community Health Insurance Project in Uganda.
In diesem Projekt geht es um die nachhaltige Versorgung von den Menschen, der Aufbau von einer Existenzgrundlage, auch die Bildung spielt da rein und den Teil, den Humanity in dem Projekt mit übernimmt, ist die Gesundheitsversorgung. Und zwar haben wir dort ein Mikroversicherungssystem etabliert, wo Familien dann einen sehr geringen Beitrag jeden Monat zahlen und damit ihre Familienmitglieder versichern können und im Krankheitsfall dann eine Basisgesundheitsversorgung bekommen.
Humanity unterhält des Weiteren ein Projekt in Ruanda. Hier wird Straßenkindern eine Unterkunft geboten und Medizinstudenten versuchen vor Ort Ausbildungsplätze zu vermitteln. Doch nicht nur in Afrika muss geholfen werden. Sarah weiß genau, auch in der Region gibt es viele hilfsbedürftige Menschen.
Wir haben eine Kooperation mit dem Asylcafé in Reutlingen. In dem Asylcafé sind eben Flüchtlinge, die da unterkommen und auch regelmäßig in dem Asylcafé sich da treffen. Und wir von Humanity können da eben so dazukommen, auch viele andere Leute sich einfach unterhalten, kommunizieren. Genau, in dem Zusammenhang haben wir auch ein Sprachtandem entwickelt, indem wir vermitteln, dass Leute, die Interessen an bestimmten Sprachen haben, zum Beispiel Hindi, Urdu und diese Sprache sprechen wollen, dass wir die Leute dann mit den Flüchtlingen zusammenbringen, die ja eben diese Sprachen beherrschen. Das sind Muttersprachler und im Austausch dafür lernen die Flüchtlinge Deutsch.
Es ist wichtig zu helfen, aber nicht um jeden Preis. Sarah und Michael wissen, dass der gute Wille nicht alles ist und dass man mit seiner Hilfe auch das Gegenteil erzielen könnte.
Der Grundgedanke ist ja ganz gut. Okay, ich habe Kleider, die ich nicht mehr brauche, die spende ich nach, keine Ahnung, Afrika zum Beispiel. Es ist gut gemeint, aber es ist viel, viel wichtiger, Strukturen zu schaffen, die eben in dem Land eine Basis bilden und in dem Land auch für Beschäftigung sorgen. In solchen Ländern gibt es extrem hohe Arbeitslosigkeit. Und wenn es die Möglichkeit geben würde, dass, keine Ahnung, sich da zum Beispiel Textilunternehmen ansiedeln und da die Kleider produziert werden und die Wirtschaft einfach da angekurbelt wird, ich glaube, das wäre viel, viel effektiver und würde dem Land viel mehr bringen, wie irgendwelche Kleiderspenden. Das zieht weitere Kreise, als man im ersten Moment vermuten mag.
Der Verbesserungsvorschlag steckt in der Arbeitsweise von Humanity selbst. Die Umsetzung der Projekte muss gut durchdacht sein, schon allein, weil humanitäre Arbeit und Entwicklungszusammenarbeit sehr kontrovers diskutiert werden.
Es gibt ja auch die berechtigte Diskussion, dass durch die Entwicklungszusammenarbeit häufig ja Strukturen geschaffen werden von außen in ein Land hinein, was dann so eine Art Parallelstruktur zu dem vorherrschenden System darstellt und was die Entwicklung des Landes und den Einfluss sozusagen der Regierung etwas untergräbt. Also wir versuchen die Thematik zunächst mal selbst zu verstehen. Das heißt, an erster Stelle steht bei uns die Weiterbildung oder das, was wir Wissenschaften nennen. Die Projekte sind sozusagen das Hinterste von unserem Tun und die Bildung und so weiter sind der Hauptfokus von dem, was wir machen.
Playboy, sitting by the fire. My playboy, doing your playboy. I'm gonna
The Dixie Cups mit ihrem Hit Aiko Aiko. Ihr hört immer noch Radio Mikro Europa, unser heutiges Thema Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit. Studieren ohne Wenn und Aber, das ist für unser einst fast selbstverständlich. Sogar Radio machen können Studenten in Deutschland mittlerweile. Aber nicht in jeder Region dieser Welt steht es so gut um den akademischen Nachwuchs. Studieren ohne Grenzen, kurz SOG, ist eine Initiative, die Studierende in Krisenregionen dieser Welt fördert. Menschen, denen der Zugang zur freien Bildung verwehrt bleibt. Welche Projekte SOG betreut und warum es sich lohnt, dort mitzumachen, das hat Mikroeuropa-Reporterin Caroline Schmidt für uns herausgefunden.
Tamara heißt du?
Ja.
Du hast dann die Startnummer 49.
Der vierte Tübinger Spendenlauf unter dem Motto Laufen ohne Grenzen ist im vollen Gange. Die hier eingenommenen Gelder unterstützen den Frieden und die Bildung von Studierenden in Krisenregionen der Welt. Studieren ohne Grenzen, kurz SOG, organisiert diese Spendenlaufaktion. SOG ist eine junge internationale Studenteninitiative, die 2006 in Frankreich ins Leben gerufen wurde. Heute engagieren sich über 1000 Mitglieder in mehreren Projekten im Kongo, Tschetschenien und in Afghanistan. Deutschlandweit ist SOG in 13 Städten aktiv. Seit 7 Jahren hier in Tübingen. Annika Philips ist 23 Jahre alt, studiert Medizin und engagiert sich seit 2,5 Jahren bei SOG.
Von den vielen Projekten, die wir haben, betreuen wir 2 Stipendienprogramme hier in Tübingen vor Ort. Zum einen ist das das Kindu-Projekt und zum anderen das Tschetschenien-Projekt. Das Besondere beim Tschetschenien-Projekt ist, dass wir sehr direkten Kontakt zu unseren Stipendiaten haben, da wir sie nach Deutschland holen und ihnen hier ein Studium an der Universität in Tübingen ermöglichen. Die Stipendiaten im Kongo werden vor Ort gefördert. Wir haben allerdings regen Kontakt zu ihnen, haben öfter mit ihnen Skype-Konferenzen, E-Mail-Kontakte und bekommen auch von ihnen halbjährlich einen Bericht über ihr Studienjahr, den wir evaluieren.
Wie hebt sich SOG nun von anderen Hilfsorganisationen ab? Die Antwort darauf weiß Arthur Mordowin. Er studiert Archäologie und Kulturwissenschaften und ist Lokalkoordinator von SOG in Tübingen.
SOG unterscheidet sich besonders von anderen Organisationen oder Projekten in dem Sinne, dass SOG eine studentische Organisation ist und eine recht kleine Organisation ist. Wir agieren nur auf ganz kleinen Raum und wir haben einen gezielten Fokus, wo wir vorgehen, nämlich wir fördern Studenten. Und das Besondere an uns ist, wir sind selber Studenten und fördern somit auch jemanden in Lebenslage, die wir auch persönlich kennen. Und wir haben den Vorteil, dass wir zum Beispiel im Kindu auch vor Ort Kontakte haben und auch uns mit diesen Kontakten auskennen und immer wieder eine Interaktion schaffen, sodass unsere Ziele, die Förderung der Bildung oder die Förderung des Individuums selber zu erreichen.
Individuen fördern, Bildung fördern und Sensibilisierung schaffen. Das sind die 3 großen Säulen, auf die sich die Arbeit von SOG stützt. Neben finanzieller Unterstützung über Stipendienprogramme geht es also auch darum, eine Infrastruktur für die Bildung zu schaffen.
Allen voran steht aber der Ansatz, den wir verfolgen. Und zwar, dass man wirklich mit dem Engagement, das wir machen, mit jeder Idee, die wir haben, mit jedem Projekt, das wir umsetzen, dass wir damit sozusagen kleine Nelson Mandelas fördern können, die eine gute Idee haben, wie sie ihre Region wieder aufbauen können und dass wir so wirklich auf eine äußerst effektive Art und Weise Entwicklungshilfe leisten können.
Studieren ohne Grenzen hat sich das Ziel gesetzt, durch Bildung die gesellschaftliche Entwicklung vor Ort, wie in den Kriegs- und Krisengebieten im Kongo, Tschetschenien oder in Afghanistan voranzutreiben und damit den Frieden zu fördern. Die Organisation folgt dabei dem berühmten Leitspruch von Nelson Mandela. Bildung ist die mächtigste Waffe, die wir nutzen können, um die Welt zu verändern.
Just give me what I need. I
just give me what I need. I like it better when we go down, 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 down. I like the way you kiss me down, 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 down. I like it better when we go down, 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 down. I like the way you kiss me down, 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 down. I like the way you kiss me down, 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 down. I like it better when we go down, 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 down. I like the way you kiss me down, 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 down.
Das war Downtown von Icona Pop.
Micro Europa.
Micro Europa.
Eben haben wir erfahren, wie man sich als Student in der internationalen Zusammenarbeit engagieren kann. Doch auch schon die Jüngeren wissen ganz genau, wie wichtig dieses Thema ist. Micro Europa-Reporterin Susanne Matterak hat sich mit Merle Gosing und Tabea Brenner von der Organisation Schüler helfen Leben unterhalten. Die Mädchen erzählen über ihr neuestes Projekt. Sie unterstützen ein syrisches Flüchtlingslager in Jordanien.
Tabea Brenner war im April in Jordanien vor Ort, um das neue Projekt von Schüler helfen Leben zu unterstützen. Dieses läuft 4 Monate, also bis Juli, August 2013. Die Organisation Schüler helfen Leben bietet 600 Jugendlichen in den syrischen Flüchtlingslagern Zaatari und King Abdullah Park psychosoziale Unterstützung. Die Mitarbeiter helfen den Menschen, ihre Traumata zu überwinden und sich Zukunftsängsten zu stellen. Zusätzlich vermitteln die Helfer in Workshops praktische Fähigkeiten.
Das bedeutet, dass man auf der einen Seite gemeinsame Beschäftigung hat, wie zum Beispiel Schreinern, Nähen, Weben oder Töpfern dergleichen. Oder ob man dann eben den Jugendlichen näher bringt, wie man einen Konflikt löst, dass es eben darauf hinausläuft, Empathie zu empfinden, andere Meinungen zu akzeptieren, seine Meinung so zu vertreten, dass man andere nicht zu Boden wirft in dem Sinne, sondern dass man dann versucht, Toleranz und Akzeptanz walten zu lassen.
Dabei ist die Hilfe von Schüler helfen Leben nicht immer ganz ungefährlich. Auch Tabea war auf dem Weg ins Flüchtlingslager etwas flau im Magen. Denn Vorsicht ist geboten.
Wir sind zum Beispiel nur zu Fuß gegangen, wenn wir in einen eingezäunten Bereich gewesen sind, die von verschiedenen Hilfsorganisationen bewacht worden sind sozusagen. Weil wir uns eben nicht frei bewegen konnten, weil es eben auch Auflagen gibt für Besucher oder Journalisten in dem Sinne. Und da war es dann einfach so, dass man dann nicht provokativ irgendwie in kurzer Hose und Top rumlaufen sollte für uns Mädels, dass man zum Teil auch seine Haare bedecken musste. Aber ansonsten hatten wir halt irgendwie überhaupt keine Probleme. Also wir sind da eigentlich sehr, sehr gut durch dieses Flüchtlingslager.
Merle Gosing hat gerade ihr Abitur in Schleswig-Holstein gemacht und war zusammen mit Tabea vor Ort. Während ihrer Arbeit in Jordanien gingen ihr einige Momente ganz besonders nahe.
Also es war so, dass man gerade bei den Kindern irgendwie diese völlige Ambivalenz der Gefühle mitbekommen hat irgendwie. Also man hat erlebt, dass man auf einem Fußballplatz war und einen Jungen gefragt hat, was er machen würde, wenn er jetzt nicht gerade auf diesem Fußballplatz irgendwie spielen würde. Da hat er gesagt, er hätte nichts zu tun. Und das jeden Tag. Und das ist natürlich so, ist so ein Satz irgendwie, der trifft einen schon sehr. Weil das im Prinzip nochmal das, warum man da runtergereist ist, irgendwie in einen Satz zusammenfasst.
Abiturientin Merle ist bei Schüler helfen Leben schon seit 4 Jahren dabei. In dieser Zeit hat sie selbst schon einige Projekte tatkräftig unterstützt. So etwa den Sozialen Tag. Bei diesem Projekt gehen Schüler einen Tag zur Arbeit anstatt zur Schule und spenden das verdiente Geld.
Letztes Jahr war mein ganz persönliches Highlight, da war ich bei Angela Merkel und habe da am Sozialen Tag gearbeitet und die Male davor halt in meiner Stadt in irgendwelchen Restaurants, überall, wo man irgendwie einen Job bekommen hat.
Dann nutzt Schüler helfen Leben das gespendete Geld, um Projekte wie das in Jordanien zu unterstützen.
Ich finde, dass der Soziale Tag eine tolle Möglichkeit ist, irgendwie mal einmal auf so einem Schulstuhl zu fallen und einmal in irgendeinen Beruf einzusteigen. Ich meine, jeder von uns möchte ja später irgendwas machen und ist ja im Prinzip wie ein kleines Mini-Praktikum und nebenbei tut man noch Gutes.
Auch Tabea Brenner freut sich über die fleißigen Helfer.
In diesem Jahr rechnen wir wieder mit 80.000 Schülerinnen und Schülern, die bundesweit daran teilnehmen, und von den Schülerinnen und Schülern wird dann eine Summe von um die 1,6 Millionen Euro erarbeitet.
Susanne Matterak über Merle Gosing und Tabea Brenner vom Projekt Schüler helfen Leben. Aber bleiben wir doch noch kurz vor Ort in Kleinasien. Weiblich, blond, jung und allein. Katharina Müller, Studentin der Religionswissenschaft und Islamkunde an der Uni Tübingen, war schon des Öfteren im Nahen Osten unterwegs. Um ihr Arabisch aufzubessern, um Freunde zu besuchen, aber vor allem, um bei Entwicklungsprojekten mitzuhelfen. Aber was genau motiviert Menschen dazu, in Krisengebiete zu gehen? Ein Beitrag von Mikro-Europa-Reporterin Miriam Stiller.
Ich selbst habe mich immer sicher gefühlt. Allerdings viele, die ich getroffen habe, haben das nicht so empfunden. Aber das liegt vielleicht auch einfach an meiner Einstellung. Ich meine, es haben auch viele vorher gesagt, wie, du gehst als Mädchen ganz alleine da nach Jordanien. So, when you come to Rome, do as a Roman do. Du darfst dich niemals neben einen Mann setzen. Du darfst dich niemals einen Mann zu lange angucken. Du musst einfach lange Sachen anziehen. Niemals einen Mann irgendwie berühren, wenn du dem Geld zurückgibst oder sowas. Einfach nie seine Hand berühren. Wenn du solche kleinen Sachen machst, gerade was das in die Augen schauen ansieht, dann muss man sich gar keine Sorgen machen. Das Problem ist, wenn du sowas nicht weißt oder nicht weißt, wie du dich bewegst und verhältst, eben wenn du zum Beispiel einen Mann zu lange anschaust, wird es halt schon als Einladung empfunden, dann wirst du blöd angemacht. Wenn du dich aber einigermaßen diesen Regeln anpasst, passiert dir, glaube ich, auch als Mädchen gar nicht. Mal die allgemeine Sicherheitslage in Jordanien, das ist schon sehr, sehr ruhig. Da würde ich jetzt nicht, also würde ich niemandem irgendwie abraten, da hinzugehen, weil es nicht sicher sei. Dann schon eher vielleicht Palästina, weil das kann halt immer wieder mal ausbrechen.
Da kann es immer wieder ausbrechen? Wie ist das zu verstehen? Mittendrin statt nur dabei?
Wir waren zum Beispiel in Hebron, da kommt man halt, bekommt man dann halt auch mal ein bisschen Tränengas mit ab, weil man zufällig so zwischen den Fronten ist.
Bei solchen Erfahrungen möchte man doch entweder das Weite suchen oder aber bleiben und den Menschen dort helfen. Soziale Hilfe, Entwicklungshilfe, wirtschaftliche Hilfe, es gibt zahlreiche Möglichkeiten zu helfen. Doch was ist sinnvoll, was bietet sich an und was hilft eher weniger?
Soziale Entwicklungshilfe halte ich für sehr wichtig, weil die tatsächlich zum Beispiel in Jordanien sehr wenig stattfindet. Da geht es jetzt natürlich um diese Katastrophenhilfe, Flüchtlingshilfen. Auch für soziale Projekte halte ich es teilweise sehr wichtig. Zum Beispiel eine Freundin von mir hat ein Projekt gemacht über Behinderte in Jordanien, die völlig ausgeschlossen werden, weil es einfach überhaupt gar keine Einrichtungen gibt, gar keine behinderten Wege. Also du kommst nicht mal in die Uni aufs Klo als Behinderte. Das ist also im Rollstuhl. Das ist, kann man sich gar nicht so vorstellen. Aber du siehst auch gar keine behinderten Leute. Die sind einfach nicht da. Was die wirtschaftliche und vor allem politische, sage ich mal, Entwicklungshilfe angeht, ist sehr schwierig, weil es auch von der Bevölkerung, zumindest in Palästina, nicht angenommen wird. Also tatsächlich auch die mit dem Gedanken hin, ja, das ist super, dann können sie sich noch ein bisschen Geld von der UN holen. Aber das nicht wirklich als Hilfe empfunden wird.
Sehr motivierend klingt das alles nicht. Dennoch verspüren viele den Wunsch, in politisch brisanten Ländern zu helfen. Auch Katharina hat sich überlegt, Entwicklungshilfe zu leisten.
Ich selbst habe lange überlegt, ob ich mich in dem Bereich, also auch beruflich in diese Richtung orientieren möchte. Habe mich jetzt auch tatsächlich dagegen entschieden, mit all dem, was ich gesehen habe. Erstens, wie viel Geld da im Sande verläuft, weil die Leute, also auch viele NGOs, meiner Meinung nach, relativ ineffizient arbeiten müssen, weil es einfach die ganze Zusammenarbeit auch mit den Locals nicht funktioniert. Und ja, andererseits wirklich die Frage des Nutzens immer da ist.
Entwicklungshilfe ist also nicht jedermanns Sache. Aber selbst wenn man sich dagegen entscheidet, besteht immer die Möglichkeit, die Menschen kennenzulernen, auf ganz privater Basis, als mögliche Freunde.
Besonders in Palästina empfand ich die Leute als sehr, sehr offen und sehr, sehr aufgeschlossen, was mich ein bisschen überrascht hat, weil es ja eigentlich ein sehr geschlossenes Land ist. Die dürfen ja nirgendwo hingehen. Also mit Sondergenehmigung dürfen sie mal nach Jerusalem, aber sonst haben die gar keine Möglichkeit, irgendwie zu reisen oder irgendwie rauszukommen. Dadurch, dass da aber so viele auch ausländische Organisationen hingehen und dort mit Leuten arbeiten, soziale Projekte machen, politische Projekte machen, sind die es relativ gewohnt, dann doch viele internationale Leute da zu haben und dadurch sind sie super aufgeschlossen und das fand ich sehr, sehr schön.
Miriam Stiller über Katharina Müller, eine Tübinger Studentin in Jordanien.
A lonely woman waiting on a weary shore. I'm just a woman, but only human, one you should be sorry for. Got up this morning, along about dawn, without a warning, I found he was gone. Why should he do it? How could he do it? He never done it before. Am I blue? Am I blue? Ain't these tears in these eyes telling you? Am I blue? You'd be too. If each plan with your man done fell through, was a time now I'm
Chicago, now I'm down here in Birmingham. Trying to get the money to get to see my honey. I am, indeed I am, with a blues in my heart. How my shoes want to stop, but I'm in a jam. As blue as the sky, blue. You're wondering why to be tears in his eyes, telling you. No one feels like I do. Boo, 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 boo. Each plan with my man done fell through. Was a time. Only one, but now I'm a sad and lonely one. Lordy, was I gay? Oh Lord, was I gay? Till today that man went away. Now he's gone, and with who am I blue?
Annette Henshaw mit dem Klassiker Am I Blue aus dem Jahr 1929. Exklusiv heute bei uns in Radio Mikro Europa. Unser Thema immer noch Entwicklungshilfe und Zusammenarbeit. Viele Milliarden Euro und Dollar fließen jedes Jahr in die Entwicklungshilfe. Doch profitieren offenbar nur die wenigsten vor Ort davon. Viel Geld versickert zum Beispiel durch die korrupten Systeme. Mikro-Europa-Reporterin Susanne Matterack hat sich mit dem Tübinger Geowissenschaftler Rainer Rotfuß unterhalten. Er arbeitet hier in der Arbeitsgruppe Humangeografie. Was läuft eigentlich schief bei unserer Entwicklungspolitik?
Es gibt ganz verschiedene Entwicklungspfade, die beschritten wurden von Entwicklungsländern. Gerade ostasiatische Staaten, die es geschafft haben, sehr stark aufzuholen. Andere Staaten, die sehr stark abgekoppelt wurden aus den Globalisierungsprozessen, als Globalisierungsverlierer gelten können. Und die EU verursacht teilweise leider auch ein Stück weit Unterentwicklung, wie man das an Ghana als Beispiel auch festmachen kann, wo eben Ghana gezwungen wird, europäische Agrarprodukte zollfrei ins Land reinzulassen und dann eben zum Beispiel nur minderwertige Schlachtprodukte wie jetzt Hähnchen, Flügel, Schenkelchen etc. zu Billigstpreisen ins Land gespült werden und dort dann Schlachtereien kaputt gehen, serienweise auch Kleinbauern ihre Existenzgrundlage verlieren. Und da stellt sich dann schon natürlich auch die Frage der Verursachung von Unterentwicklung nach wie vor eben auch durch zum Beispiel die Europäische Union.
Würden Sie dann quasi dem zustimmen, dass vor allem eben Nahrungs- und Sachspenden das Problem sind?
Ja und nein. Ich denke, da muss man schon stark unterscheiden zwischen akuten Notlagen, die einfach schnell und effizient gelindert werden müssen. Da ist sicherlich Nahrungs- und Sachspenden das geeignete Mittel der Wahl. Nur ist es natürlich so, wenn das dann auch eingesetzt wird, um über längere Zeiträume hinweg die Bevölkerung zu alimentieren, sage ich jetzt mal, dann haben wir die Gefahr, dass eben auch bestehende kleinbäuerliche Strukturen, Handelsstrukturen zerstört, verdrängt werden können und damit dann ein großer Schaden angerichtet wird, weil einfach die Fähigkeit, sich in der Zukunft selbst zu versorgen, unterminiert wird, zerstört wird, was fatale Folgen haben kann.
Würden Sie dem dann zustimmen, dass Entwicklungshilfe ein Geschäft ist, bei dem vor allem die westlichen Unternehmen Profite machen?
Es gibt natürlich auch Entwicklungszusammenarbeit, bei der Bildung, Ausbildung gefördert wird, wo letztendlich existierende kleinbäuerliche Strukturen gestärkt werden. Da kann man kein Pauschalurteil sprechen. Aber es ist sicherlich so, dass natürlich die Entwicklungspolitik gerade auch in Zeiten angespannter öffentlicher Haushalte zunehmend unter Erklärungsnot gerät und einfach zeigen muss, dass sie auch einen Eigennutz erzeugt.
Was wären denn Ihrer Meinung nach bessere Alternativen, um eben eine nachhaltige Entwicklungshilfe zu betreiben?
Also das könnte man zum Beispiel im Bereich machen Landwirtschaft, wenn ich eben günstig Erdnüsse aufkaufe von Produzenten in einem westafrikanischen Land, dann müsste ich letztendlich dazu verpflichtet werden, auch eben einzubezahlen, zum Beispiel einen Beitrag in einen Fonds, für die Förderung ökologischer, kleinbäuerlicher Landwirtschaft etc., dass in diesem Sektor dann die Forschung, die Ausbildung, die Anwendung angepasster Methoden gefördert wird. Also dass es quasi nicht rein auf der Schiene eben der Marktgesetze abgewickelt wird, sondern immer noch diese Entwicklungskomponente ganz gezielt mitgedacht wird.
Würden Sie denn sagen, dass Geldspenden auch eine bessere Alternative sind?
Die wenigen Skandale, die es da gab in der Vergangenheit, dürfen jetzt nicht das gesamte Bild trüben. Also ich würde sagen, Spenden an private Organisationen ist grundsätzlich gut. Es ist toll, dass Deutschland auch Spendenweltmeister ist nach wie vor. Und ich denke, jeder Einzelne muss einfach auch genau hinschauen, wem gebe ich meine Spenden.
Das Fazit unserer Mikro-Europa-Reporterin Susanne Matterack im Gespräch mit Rainer Rothfuß: Augen auf beim Spenden.
You once, I loved you twice. That's where this tale begins. I prayed my hand, I rolled the dice. Now I'm paying for my sins. I got a bad addiction, baby. It's you, yeah, yeah, that's right. And I feel you taking over me. Could luck be a lady in here tonight? My odds are stacked. I've never been a gambling man. I've never had the hand, but for you, I'd lose it all. My odds are stacked. I've never been a gambling man. I've never had the winning hand, but for you, I'd lose it all.
I'm losing,
baby. Oh, could she be the queen of hearts or the devil in disguise? With every move, I'm blinded by those diamonds in her eyes. I got a bad addiction, baby. It's you, yeah, yeah, that's right. And I feel you taking over me. Could luck be a lady in here tonight? My odds are stacked. I've never been a gambling man. I've never had the winning hand, but for you, I'd lose it all. My odds are stacked. I've never been a gambling man. I've never had the winning hand, but for you, I'd lose it all.
Overtones mit Gambling Man. Sie war und ist zweifelsohne eine große Sozialdemokratin. Von 1998 bis 2002 war sie Bundesjustizministerin im Kabinett von Gerhard Schröder und saß von 1972 bis 2009 im Bundestag. Was sie jetzt macht und wie sie von der deutschen Entwicklungspolitik denkt, das wird sie uns gleich im Mikro-Europa-Interview berichten. Die Rede ist von Hertha Deublack-Mehlin. Unser Reporter Lukas Schuld hat sie besucht.
Professor Dr. Hertha Deublack-Mehlin, seit 2009 vertreten Sie den Wahlkreis Tübingen nicht mehr im Deutschen Bundestag, aber ich nehme an, als Vollblut-Politikerin und als engagierte Person, da wird es Ihnen so schnell nicht langweilig.
Das würde es mir wahrscheinlich sowieso nicht. Aber keine Chance, weil es sehr interessante Aufgaben sind, die ich mache. Die mache ich zum Teil für die Vereinten Nationen, weil ich ja mich immer schon sehr stark für Menschenrechtsfragen eingesetzt habe. Dann auch für die Europäische Union, wo ich gerade für Freiheit und Pluralität der Medien hier als Expertin auch tätig bin. Und zum Dritten natürlich ganz insbesondere berate ich Nichtregierungsorganisationen, andere Institutionen, meistens in den Ländern des arabischen Frühlings über Verfassungsfragen, also wie man das macht, und kann da doch einen großen Teil meiner Erfahrungen und auch meiner juristischen Kenntnisse einsetzen. Dass ich Anwältin bin, ist nichts Neues. Dass ich hier gerade in der Frage der Euro-Rettung mehr als 38.000 Verfassungsbeschwerden in Karlsruhe vertrete auch. Also Sie sehen, der Tag ist immer etwas zu kurz.
Sie sind unter anderem ja mit dem ehemaligen Bundesaußenminister Klaus Kinkel Schirmherrin des Vereins Kinder brauchen Frieden. Warum engagieren Sie sich ganz persönlich dort?
Einfach deshalb, weil das eine richtig klasse Gruppe ist. Gegründet damals von Michael Bielmeier aus Hechingen. Und der ist ja leider früh gestorben, jetzt durch seine Frau Conny und durch andere weitergeführt. Was uns verbindet, ist die gemeinsame Vorstellung, dass man sich nicht nur um seine eigenen Angelegenheiten kümmern darf, sondern dass man sich, soweit man das halt kann, auch dafür einsetzen muss, dass in unserer einen Welt auch andere Leute, arme Leute, Kinder, eine Möglichkeit haben, besser zu leben und auch Chancen zu haben. Und das macht Kinder brauchen Frieden auf eine tolle Art und Weise. Die sammeln in und um Hechingen Geld, geben sehr viel Zeit, fahren jedes Jahr in Waisenhäuser, meistens mit behinderten Kindern, nach Rumänien und nach Bulgarien, kümmern sich um Kinder im Nordostkongo oder auch in anderen Teilen der Welt. Kurz, die leisten Entwicklungshilfe richtig vor Ort mit eigenem Engagement und ganz persönlichen Verbindungen. Das finde ich großartig.
Wenn wir mal den Blick auf die deutsche Entwicklungspolitik werfen, viele Bürger, das habe ich immer wieder den Eindruck, wissen gar nicht oder denen ist gar nicht bewusst, dass es ein eigenes Entwicklungshilfeministerium gibt. Ich meine, man könnte jetzt sagen, auch, es liegt daran, dass wenn der Herr Minister Dirk Niebel Schlagzeilen macht, dann eher durch einen Teppichkauf. Bisschen zynisch gesprochen. Was läuft aus politischer Sicht momentan schief oder wo gibt es Verbesserungspotenziale in der deutschen Entwicklungspolitik?
Also es gibt ganz viele. Wenn wir das sehr weit ausdehnen wollten, würde das furchtbar lang Zeit brauchen. Ich will nur drei Punkte nennen. Einerseits ist es so, dass Deutschland längst nicht so viel Geld für Entwicklungshilfe zur Verfügung stellt, wie es das tun sollte. Und da hat sich es früher ja auch dazu verpflichtet. Das sind die berühmten 0,7 des Bruttosozialprodukts. Das ist was, worum sich Herr Niebel nicht kümmert. Worum er sich auch nicht kümmert, ist, dass bei uns die Rüstungsexporte auch in solche Länder in einem Ausmaß zunehmen, dass wir uns sagen müssen, wir sind mitverantwortlich für die zunehmenden Konflikte, ob das nun in Afrika oder in Asien ist, dadurch, dass wir diese Rüstungsexporte nicht stoppen. Und da hätte der Entwicklungsminister eine ganze Menge zu tun. Und der dritte Punkt, was natürlich sehr, sehr ärgerlich ist, ist, dass er längst nicht gut genug gegen Korruption vorgeht, obwohl er das tun könnte, gerade in den Bereichen, in denen Entwicklungshilfe eine große Rolle spielen. Ich bin der Auffassung, die jetzige Bürokratie des Entwicklungshilfeministeriums gehört ins Auswärtige Amt zurückgeführt. Dann hätte man eine Begradigung der Regierungsstruktur und man würde nicht noch einmal einen aufgeblähten Apparat bezahlen müssen.
Viele spenden- und hilfsbereite Menschen, auch in Deutschland, ich meine, die Menschen sind ja spenden- und hilfsbereit, das hat man jetzt ja auch jüngst bei der Flutkatastrophe wieder gesehen, die fragen sich ja oft auch zurecht, kommt das Geld, kommen die Kleider, die ich spende, auch dort an, wo sie wirklich gebraucht werden? Wie läuft es beim Verein Kinder brauchen Frieden? Wie wird da gesichert, dass die Spenden wirklich ankommen?
Die sind ja nun absolut transparent. Da braucht man nur nachzufragen und dann kann man da in jede einzelne Zahl reingehen. Da geht auch kein Pfennig in Verwaltung. Das ist ja eine der Vorzüge dieser kleineren Vereine, die vor Ort arbeiten. Da kann man das selber sehen. Ich würde aber übrigens allen raten, die spenden. Und ich finde es toll, wenn sie das tun, weil das die Verantwortung und das Verantwortungsbewusstsein zeigt, sich danach zu erkundigen, ob eine der seriösen Spendensiegel tatsächlich an den Verein oder die Organisation vergeben wurde, der sie spenden wollen. Dieses Spendensiegel hat eine unglaublich wichtige Funktion, weil es nämlich die Betrüger und Leute, die das nicht ernst meinen, sehr schnell enttarnt und das ist wichtig.
Mikro-Europa-Reporter Lukas Schuld im Gespräch mit der ehemaligen Bundesjustizministerin Hertha Deublack-Mehlin. Es ist also sehr wichtig, dass wir uns erst über die betreffenden Organisationen erkundigen, bevor wir dann spenden. Spendensiegel hin oder her. Denn der größte Stolperstein in der internationalen Entwicklung scheint nicht fehlendes Geld zu sein, sondern fehlgeleitete EU-Politik. Dazu der Mikro-Europa-Kommentar von Sophie Steiner.
Die Anforderungen an die Entwicklungshilfe wachsen, denn bis 2030 sollen extreme Armut und Hunger beseitigt werden. Daneben ist das Ziel Nachhaltigkeit, Wachstum und eine Verdoppelung des Anteils erneuerbarer Energien zu fördern, sowie die Gleichheit zwischen Männern und Frauen, Bildung von Kindern, Zugang zu Trinkwasser und Bekämpfung von HIV und Malaria zu unterstützen. Aber die Anforderungen an die nachhaltige und menschenfreundliche Entwicklungspolitik sind streng. So sollen Profitinteressen nicht im Vordergrund stehen und Korruption soll vermieden werden. Alles in allem eine gewaltige Aufgabe, der die Europäische Union und Bundesregierung bisher kaum gewachsen sind. Oftmals werden Projekte durch fehlende Reformen in den betreffenden Ländern oder durch Eigeninteressen der Industrie behindert oder gar konterkariert. Die Bundesregierung kam so zum Beispiel letztes Jahr unter Beschuss, nachdem sie das Projekt Neue Allianz für Ernährungssicherheit unterstützte. Die Allianz wurde 2010 vom amerikanischen Präsident Obama ins Leben gerufen, mit dem Ziel, private Investitionen im Agrarsektor zu schaffen. Kritiker verurteilten das Projekt scharf und wiesen darauf hin, dass die Initiative nur der Agrar- und Ernährungsindustrie nutze, den Kleinbauern jedoch schade. Und auch die Europäische Union kämpft oftmals mit ausbleibenden Reformen. Obwohl die EU im Jahr 2011 knapp 9,4 Milliarden Euro für Außenhilfe ausgab, steht oft der Lobbyismus in den eigenen Ländern einer sinnvollen Entwicklungshilfe im Wege. So ist die Agrar-, Handels-, Wirtschafts-, Technologie- und Energiepolitik der EU protektionistisch zum Vorteil der Mitgliedsländer. Weiterhin werden Finanzzusagen nicht eingehalten und Patente werden restriktiv gehandhabt. Eine erfolgreiche Entwicklung und Zusammenarbeit mit den weniger begüterten Ländern in der Welt sieht anders aus. Mit dem Status quo einer Entwicklungshilfe, wie sie von der EU und den USA praktiziert wird, lässt sich das Ziel der Entwicklungspolitik, Hunger und Armut bis 2030 zu beseitigen, jedenfalls kaum verwirklichen.
Das war Sophie Steiner mit ihrem Mikro-Europa-Kommentar. Das war's auch schon wieder für heute bei Radio Mikro Europa. An den Reglern saß wie immer Oliver Lichtwald. Die Redaktion hatte Ulrich Hegele und die nächste Sendung könnt ihr am 28. Juli hören. Unser Thema dann, die Macht der Bilder. Wenn ihr einzelne Beiträge oder die ganze Sendung nochmal hören wollt, dann geht auf die Homepage der Tübinger Unibibliothek. Weitere Infos findet ihr auch auf mikroeuropa.de. Dort könnt ihr auch gerne einen Kommentar zur heutigen Sendung hinterlassen. Jetzt anschließend hört ihr im Uniradio Ex Libris. Franz Kafkas Erzählungen und Briefe. Schön, dass ihr zugehört habt. Vom Mikro verabschiedet sich für euch Andrea Fritsche.